Im Kapitel 12 möchte ich jetzt ideale molekulare Gase diskutieren. Wir haben uns bereits angeschaut die monoatomaren Gase. Wenn wir jetzt zum molekularen Gas übergehen, dann hat das Molekül natürlich eine interne Struktur und es stellt sich deshalb heraus, dass also die Thermodynamik von so einem molekularen Gas komplizierter ist als die eben vom einfachen monoatomaren Gas. Wir haben gesehen, dass wir, wenn wir die Vibrationen berechnen wollen von einem Molekül, dass wir dann diese Rotation und Translation rausnehmen müssen. Trotzdem, wenn wir die in der Behandlung jetzt rausgenommen haben, bedeutet es das nicht, dass sie keinen Beitrag liefern. Sie liefern in der Tat Beiträge, zum Beispiel zur spezifischen Wärme. Und deshalb werden wir uns hier anschauen, wie wir diese Beiträge jetzt wieder berücksichtigen können. Wir nehmen an, dass die Gesamtenergie von so einem Molekül geschrieben werden kann als eine Summe von einem Rotationsbeitrag, einem Translationseintrag und einem Vibrationsanteil. Im Prinzip könnte es auch noch elektronische Anregungen geben, aber die sind bei normalen Zimmertemperaturen typischerweise irrelevant, weil eben der Abstand von diesen elektronischen Niveaus ist viel, viel größer, typischerweise als eben KBT bei Raumtemperatur. Wie wir schon gesagt haben, typische elektronische Anregungen sind von der Größenordnung von Elektronvolts und Zimmertemperatur KBT ist eben 25 Millielektronenvolt. Ja, wenn man annimmt, dass diese verschiedenen Beiträge additiv sind, dann tut man natürlich irgendwelche Kopplungen zwischen diesen verschiedenen Anregungen ignorieren. Das ist nicht ganz korrekt. Das kann man sehen, wenn zum Beispiel ein Molekül sehr schnell rotiert, dann gibt es die Zentrifugalkraft, dann werden also die Bindungen gedehnt und das führt dann zum Beispiel zu anderen Schwingungsfrequenzen. Also solche Effekte werden wir jetzt vernachlässigen. Wenn also dann die Energie rein additiv ist, dann wissen wir ja, haben wir hergeleitet, dann bedeutet das, dass die Zustandssumme ein Produkt ist und in diesem Fall ist eben dann die Zustandssumme, nicht wahr, das Produkt von dem Q-Trans, dem Translationsanteil der Zustandssumme, dem Q-Rot, dem Rotationsanteil, dem Q-Fib, dem Vibrationsanteil und möglicherweise eben noch elektronische Anregungen. Ja, wie bekommt man jetzt die Translationsanteil? Im klassischen Zusammenhang kann man die Bewegung von einem Molekül immer unterteilen in die Bewegung des Massenschwerpunktes und dann in die Bewegung der Teilchen bezüglich diesem Massenschwerpunkt. Ja, der Massenschwerpunkt wird natürlich definiert durch diese Gleichung 87 und dann haben wir in der Gleichung 88 jetzt diese neuen Atompositionen, diese Größen R gestrichen, die dann eben jetzt die Position bezüglich diesem Massenschwerpunkt angeben. Ja, wenn wir jetzt die Position des letzten Teilchens, des Enten in unserem System, folgt dann formell aus eben der Center of Mass Koordinaten und diesen relativen Koordinaten. Das ist dann die Formel in der Mitte von der Seite 114. Wenn man jetzt diese ganzen Transformationen einsetzt in die kinetische Energie, dann stellt sich heraus, dass man diese Gleichung unten auf der Seite 114 erhält. Und diese Gleichung herzuleiten, dann das ist auch eine kleine Hausaufgabe, relativ leichte. Und ja, was man dann sieht hier ist eben in der Tat, dass wir die kinetische Energie schreiben können als die kinetische Energie des Massenzentrums. Also ich habe hier MT, die totale Masse des gesamten Moleküls, mal eben R-Punkt Quadrat vom Center of Mass, plus dann eben die noch die kinetischen Energien der Bewegung relativ zu diesem Center of Mass. Ja, also im klassischen Fall also kann man tatsächlich diese Unterscheidung sauber machen in einen einen Anteil der kinetischen Energie, der von der Bewegung des Massenschwerpunktes herkommt, und einen Rest. Quantenmechanisch ist das ein bisschen problematischer, und im Endeffekt wollen wir eigentlich die nukleare Schrödinger-Gleichung lösen, um dann, wie gesagt, die quantenmechanischen Vibrationsniveaus zu bekommen. Ich habe das da jetzt nochmal hingeschrieben. Wenn man dieselbe Transformation quantenmechanisch macht, dann erhält man diese Gleichung 89. Und da sehen wir, dann haben wir in der Tat wieder, der erste Term ist wieder die kinetische Energie des Massenschwerpunktes, und der zweite Term ist dann die kinetische Energie der Bewegungen bezüglich diesem Massenschwerpunkt. Aber dann haben wir noch einen dritten Term, der sozusagen jetzt eine Kopplung darstellt zwischen diesen beiden Termen. Ja, in dieser Doppelsumme haben wir jedoch auch diesen Term 1 über 2 mal die totale Masse des Systems, also unseres Moleküls. Und das bedeutet zumindest dann, wenn das Molekül groß ist und die totale Masse wesentlich größer ist als die Masse der einzelnen Atome, dann kann man diesen Term vernachlässigen, und dann kann man auch wieder eben die Energie schreiben als ein Beitrag, der von der Bewegung des Massenschwerpunktes herkommt, und einem Beitrag, der vom Rest dann herkommt. Ja, jetzt, wenn wir uns diesen ersten Teil des Hamiltonians anschauen, ich glaube, wo wir den Laplace-Operator haben, der eben auf den Massenschwerpunkt wirkt. Wenn man jetzt diese Schrödinger-Gleichung lösen, dann ist das formal identisch zur Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen in einer Box. Lediglich eben die Masse ist jetzt verschieden. Wir haben nicht die Masse von einem Teilchen, sondern die Masse des Gesamtsystems. Und ja, für dieses System wissen wir natürlich die quantenmechanischen Energieniveaus, die Lösungen. Ich habe die nochmal hingeschrieben, dann auf Seite 116. Diese Formel, nicht wahr, die findet sich mehrmals im Kurs, weil man die öfters benötigt. Und dann die Zustandssumme haben wir auch schon hergeleitet, die daraus resultiert, weil die ist ja, wie gesagt, identisch zu der von einem einzelnen Teilchen, lediglich, dass die Masse unterschiedlich ist. Und auf diese Art und Weise bekommen wir dann eben diese Gleichung 90, die auch eigentlich schon identisch ist zu einer Gleichung, die wir hergeleitet haben. Wir haben jetzt lediglich hier eben die Masse von einem Teilchen auch wieder ersetzt durch die totale Masse des Moleküls. Ja, als nächstes wollen wir jetzt noch Rotation berücksichtigen. Also wir haben jetzt im ersten Schritt, nicht wahr, die Translation schon rausgenommen. Und wenn man diese Rotationen quantenmechanisch behandeln will, kann man das auch machen. Der Hamiltonian von einem sogenannten Rigid Rotator, also einem System, das einfach rigide rotiert, das ist bekannt. Eigentlich in allen relevanten Fällen. Und ja, der einfachste Fall ist der, wo man bloß ein zweiatomiges Molekül hat. Und da stellt sich dann heraus, dass die quantenmechanischen Energieniveaus, diese Epsilon L Rot, das ist also die Gleichung jetzt unten auf Seite 116, nicht wahr? Die sind durch diese Formel gegeben, L mal L plus 1 mal H Quadrat geteilt durch 8 Pi Quadrat mal I. Ja, dieses I ist jetzt das Trägheitsmoment. Und ich habe hier die Formel angegeben für den Fall vom zweiatomischen Molekül. Das ist einfach M1 mal R1 Quadrat plus M2 mal R2 Quadrat. In diesem Fall, nicht wahr, der Ursprung ist der Massenschwerpunkt. Ja, jetzt ist jedes von diesen Energieniveaus hat eine Degeneracy von 2L plus 1. Nicht wahr? Wir wissen, wenn L gleich 0 ist, dann haben wir also einen S-artigen Zustand, ist es nicht degeneriert. Wenn L gleich 1 ist, haben wir einen P-artigen Zustand, dann haben wir also dreifache Degeneration etc. Ja, damit können wir jetzt formell, das ist dann die Gleichung 91, die Zustandssumme für diesen Rotationsanteil hinschreiben. Es stellt sich jetzt leider heraus, dass man diese Summe nicht analytisch lösen kann. Wir können aber wieder dasselbe machen, was wir auch schon früher gemacht haben mit der Zustandssumme von den Translationen. Wenn die Temperaturen hoch sind, das heißt also, wenn wiederum die KBT vergleichbar ist zum Abstand zwischen den Energieniveaus und dem speziellen, also zum Abstand zwischen dem Grundzustandsniveau und dem ersten angeregten Niveau, dann können wir die Summe durch ein Integral ersetzen und dann stellt sich raus, dass man das lösen kann. Und ja, das Ergebnis ist dann einfach Q-Rot ist die Temperatur mal ein Sigma geteilt durch dieses Theta-Rot. Ja, wie wir sehen, hier ist jetzt das Q-Rot hier, ist ja also dieses Q-Rot, wissen wir, wird nicht wahr, korrekt sein bei sehr, sehr tiefen Temperaturen. Das müssen wir immer im Auge behalten, wenn wir dann diese Formel weiter verwenden. Ja, dann haben wir noch dieses Sigma. Dieses Sigma wird als nuklearer Symmetriefaktor bezeichnet. Und dieser nukleare Symmetriefaktor gibt an, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Molekül auf sich selber abzubilden, ohne dass man irgendwelche Bindungen bricht. Wenn wir jetzt also einen homonuklearen Dimer haben, das heißt also, wenn die beiden Atome vom selben Element sind, dann können wir natürlich einfach eine Drehung machen, um das eine Atom aufs andere abzubilden und umgekehrt, und damit ist es Sigma 2. Ja, wenn wir jetzt ein komplizierteres Molekül haben, dann müssen wir im ersten Schritt zunächst mal den gesamten Trägheitstensor aufstellen. Das ist dann die Gleichung oberhalb von der Gleichung 92. Das auch, ich denke, das ist bekannt, die Formel für diesen Trägheitstensor. Und dann muss man, stellt sich heraus, wenn man die Rechnung macht, dass der Rotationsanteil der Zustandssumme ist dann gegeben durch diese Wurzel Pi mal Ix mal Iy mal Iz. Das sind also jetzt die drei Eigenvektoren von diesem Trägheitstensor, ja, mal noch einen Faktor. Das ist dann diese Gleichung 92. Ja, auch hier sehen Sie in dieser Gleichung 92, tun wir also durch das Sigma wieder teilen. Und ich möchte jetzt noch kurz besprechen, um das besser zu verständlich zu machen, was das Sigma für eine Bedeutung hat, möchte ich den Wert jetzt besprechen von ein paar einfache Moleküle. Auf der Seite 118, da sehen Sie zunächst mal ganz links einfach das Wassermolekül H2O. Und ja, das sieht man natürlich, wenn Sie jetzt da sich vorstellen, dass es eine vertikale Achse gibt, die durch dieses rote Sauerstoffatom durchgeht. Dann kann man natürlich um diese Achse eine Rotation machen um 180 Grad. Und dann wird das Molekül wieder auf sich selber abgebildet, weil die zwei Wasserstoffatome sind ja ununterscheidbar. Das ist also wirklich dasselbe Molekül. Und damit ist das eben das Sigma ist 2, weil es 2 nicht wahr, mögliche Anordnungen gibt, die das identische Molekül geben. Ja, als nächstes dann, wenn wir nach rechts gehen, haben wir das Methanmolekül, also CH4. Das Kohlenstoff ist natürlich da im Zentrum. Und dann sehen wir, da gibt es jetzt 4 Rotationsachsen. Jede Rotationsachse geht also durch das zentrale Kohlenstoffatom und eines der 4 Wasserstoffatome. Und dann kann ich um jede dieser 4 Rotationsachsen jetzt eine Drehung machen um 120 Grad und dann wird auch das Molekül wieder auf sich selbst abgebildet. Das heißt also, insgesamt gibt es 4 mal 3 Möglichkeiten, das Molekül auf sich selbst abzubilden und damit ist es Sigma 12. Ja, das letzte Beispiel jetzt hier ist ein Benzinring und da sehen wir natürlich, wir können zunächst mal Rotationen jetzt in der Papierebene machen. Und ja, da gibt es, wenn ich 360 durch 6 teile, also wenn ich um 60 Grad das Ding drehe, wird es natürlich wieder auf sich selbst abgebildet. Zusätzlich kann ich es dann auch jetzt drehen noch um eine Rotationsachse, die jetzt vertikal durch die Mitte des Moleküls geht, da kann ich das auch drehen, dann sozusagen wird die Reihenfolge der Anordnung der Atome geändert und dann kann ich wieder eben diese Rotation um 60 Grad machen. Das bedeutet hier, ich habe also 2 mal 6 ebenfalls wieder 12 Möglichkeiten, das Molekül auf sich selber abzubilden, und damit ist eben dieser Faktor Sigma ist gleich 12. Ja, dann als nächstes auf der Seite 119 tue ich jetzt die Ergebnisse eigentlich zusammenfassen. Wir brauchen jetzt natürlich noch die Vibrationen, aber die haben wir ja vorher ausführlich diskutiert. Und ja, hier habe ich jetzt nochmal die Zustandssumme hingeschrieben, das Q-VIP, also das, die Tatsache, dass ich klein Q verwende, bedeutet eben, dass ich jetzt ein einzelnes Molekül betrachte. Ja, und ich habe jetzt eben eingesetzt hier in den Boltzmann-Faktor, in den Exponenten, die quantenmechanischen Energieniveaus, die wir berechnet haben. Wir haben gesehen, das sind einfach die Energieniveaus vom harmonischen Oszillator. Und dann sehen wir natürlich wieder, wenn wir jetzt hier eine Summe haben von Beiträgen im Exponent, dann kann ich stattdessen ein Produkt von diesen Exponenten schreiben. Und ja, dann stellt sich heraus, dann habe ich, wenn ich das mir genau anschaue, habe ich geometrische Reihen, die kann ich analytisch lösen, und dann bekomme ich ein ganz einfaches analytisches Ergebnis, das ist dann diese Gleichung 93. Sie sehen also, die Zustandssumme bezüglich den Vibrationen, die hängt auch nur ab von diesen Schwingungsfrequenzen Omega I. Wenn ich die kenne, dann kann ich diese Zustandssumme berechnen. Ja, noch ganz kurze Bemerkung zu den elektronischen Anregungen. Wie ich schon gesagt habe, wirkliche elektronische Anregungen sind typischerweise hochenergetisch und finden deshalb bei Zimmertemperatur nicht statt. Wir können trotzdem eventuell einen Beitrag haben, und zwar wenn das System degeneriert ist aufgrund von einer Spinmultiplizität, dann kann man das noch berücksichtigen. Ja, dann haben wir, wenn wir jetzt also diese ganzen Terme, die wir hergeleitet haben, zusammenfassen, das dann auf der Seite 120, dann, ich habe hier nochmal wiederholt, nicht wahr, Gleichung 94, wir wissen, die Zustandssumme ist das Produkt des Translationsanteils, des Rotationsanteils, des Vibrationsanteils und möglicherweise vom elektronischen Anteil. Und ich habe jetzt hier alle diese Ergebnisse, die mir hergeleitet haben, jetzt hier eben hingeschrieben in diesem Produkt. Und ja, was dann noch wichtig ist, ist, dass wir haben lediglich im Translationsanteil haben wir eine Abhängigkeit vom Volumen. Der Rest hängt nicht vom Volumen ab. Und ja, dieser Rest wird dann auch oft einfach als Q0 bezeichnet und eben definiert als diese ganzen Beiträge, also das Produkt von diesen Beiträgen, die eben nicht von dem Volumen abhängen. Ja, wir wissen dann bereits, ja, wie wir jetzt von der Zustandssumme für ein einzelnes Teilchen zur Zustandssumme von einem System kommen. Wir nehmen klein q hoch n und teilen durch n Fakultät. Und wenn man das dann macht für diese Gleichung 95 und dann auch nochmal die Stirling-Formel verwendet, dann erhalten wir diese Gleichung 96, die uns also die freie Energie angibt für ein ideales molekulares Gas. Ja, wenn wir jetzt physikalische Größen ausrechnen, das beginnt dann auf Seite 121, dann müssen wir natürlich im ersten Schritt haben wir die freie Energie, wir müssen die freie Energie zum Beispiel nach dem Volumen ableiten. Und ja, wenn wir nach dem Volumen ableiten, dann fällt ja dieses ganze Q0 fällt völlig weg. Wir haben also genau dasselbe Problem wie beim monoatomaren Gas. Und in der Tat, wir erhalten exakt dieselbe ideale Zustandsgleichung, nämlich, nicht wahr, dass der Druck eben ist KBT mal 1 über das Volumen. Ja, jetzt interessanter wird es jetzt, wenn wir uns anschauen, die spezifischen Wärmen. Ja, nochmal, die spezifische Wärme ist natürlich definiert als die Ableitung der Energie nach der Temperatur. Und wir wissen, nicht wahr, die Energie, haben wir gesagt, wir nehmen an, dass die additiv ist, dass wir einen Translations-, Rotations- und Vibrationsanteil haben. Und damit ist natürlich auch das CV additiv. Wir haben also einen Beitrag zu CV eben von den Translationen, Rotationen und Vibrationen. Ja, im ersten Schritt schauen wir uns die Translationen an. Und ja, von dieser Zustandssumme, die wir da berechnet haben, müssen wir eben von der freien Energie gleich, die wir erhalten haben, müssen wir die Ableitung berechnen. Und das Ergebnis ist dann auch wieder das wohlbekannte 3/2 mal NKBT. Also auch das molekulare Gas verhält sich jetzt auch in dieser Hinsicht genauso wie das monoatomare Gas. Ja, was jetzt natürlich im monoatomaren Gas fehlt, sind sicherlich die Rotationen. Und ja, wenn man da diese Formeln verwendet, die wir hergeleitet haben und dann eben wieder die Ableitung bildet, dann finden wir, dass das CV gleich ist 3/2 mal NKB. Dieses Ergebnis nochmal ist nur gültig bei hohen Temperaturen. Wie ich gesagt habe, wir können leider die exakte Zustandssumme nicht analytisch lösen und deshalb haben wir also kein analytisches Resultat für das CV eben bei tiefen Temperaturen. Wir wissen nur, wenn immer wir quantenmechanische Systeme haben, die ein gewisses Gap haben zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand, dann wissen wir, nicht wahr, aus unserer Diskussion vom Zweiteilchensystem, dass dann das CV eigentlich gegen Null gehen muss. Und wir sehen hier eben in diesem klassischen Limes ist es nicht der Fall. Das CV geht nie gegen Null. Das ist eine Größe, die unabhängig ist von der Temperatur. Ja, dann jetzt hier wieder als nächstes die eigentlichen Vibrationen. Ja, wenn wir dann auch wieder da die Energie berechnen und dann uns den Limes wieder höherer Temperatur anschauen, dann bekommen wir auch wieder, dass einfach CV gleich KB ist, die Boltzmann-Konstante. Ja, auch wieder hier eben sehen wir, nicht wahr, in diesem Limes, nicht wahr, geht das CV eben nie gegen Null. Wir wissen, dass das der Fall sein muss, weil wir eben ein quantenmechanisches System haben, das einen endlichen Abstand zwischen den Energieniveaus hat. Ja, dann natürlich wissen wir, wenn wir die Zustandssumme haben, damit die freie Energie, dann können wir durch Ableitung eigentlich jede beliebige physikalische Größe berechnen. Und ich habe jetzt hier als nächstes noch die Entropie berechnet. Und ja, wenn man diese Ableitung da ausrechnet, gibt es diese Gleichung 98. Und was ich jetzt einführen möchte, ist, das wird auch noch später noch ausführlicher diskutiert, das taucht jetzt hier schon mal auf, dass die sogenannte Planck'sche Verteilung, diese Gleichung 99, und wenn wir die sozusagen, die gibt uns sowas wie Besetzungszahlen für diese verschiedenen quantenmechanischen Niveaus, die eben temperaturabhängig sind. Und wenn wir das dann einsetzen, dann bekommen wir in Gleichung 100 diesen Ausdruck für SI, also das SI, das ist jetzt der Beitrag zur Entropie, der herkommt von der Oszillation I, mit der also Schwingungsfrequenz Omega I. Ja, wenn wir jetzt wieder höhere Temperaturen betrachten, dann können wir diese Gleichung noch ein bisschen vereinfachen und ja, bekommen dann im Endeffekt die wichtige Gleichung, ist dann diese Gleichung 101, die mir jetzt also die Entropie angibt für ein System, das mit bestimmten Schwingungsfrequenzen Omega I schwingt. Ja, was sehen wir da? Wir sehen bei dieser Gleichung natürlich, wenn das Omega I sehr, sehr klein ist, nicht wahr, dann geht das Argument vom Logarithmuswert sehr groß und damit habe ich einen großen Beitrag in dieser Summe. Das bedeutet also, langsame Schwingungsfrequenzen werden wenn ich also wieder natürlich mir in Erinnerung rufe, dass die freie Energie gleich E minus T mal S ist, dann bedeutet es, nicht wahr, wenn das S groß ist, wenn die Entropie groß ist, dann wird die freie Energie sehr schnell oder sehr stark abnehmen als Funktion der Temperatur. Das heißt also, solch ein System, das irgendwelche solchen sogenannten Soft Modes hat, also langsame Schwingungen, da für solch ein System wird die freie Energie schnell nach unten gehen und damit wird das System thermodynamisch stabilisiert. Es kann also sein, dass eventuell dann die freie Energie von solch einem System mit Softmoden tiefer ist, zum Beispiel als die freie Energie von einem System, das eben sonst bei Temperatur T gleich 0 energetisch tiefer wäre, das aber eben keine solchen Softmodes hat. Diese Tatsache, dass Softmodes jetzt auch quantenmechanisch, also einen großen Beitrag zur Entropie liefern, der ist auch eigentlich klassisch verständlich. Wenn ich eine Schwingung habe mit einer langsamen Schwingungsfrequenz, dann bedeutet es, dass die Rückholkräfte, wenn wir jetzt das System wieder einfach als einen einfachen Oszillator betrachten, klein sind. Und das wiederum bedeutet, wir haben ja, nicht wahr, das Potential durch was Quadratisches angenähert. Das bedeutet, dass die Krümmung dieses Potentials, also die zweite Ableitung, klein ist. Wenn das der Fall ist, dann, nicht wahr, dann natürlich steigt die Energie auch nur langsam an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein klassisches System habe, das eine bestimmte thermische Energie hat, dann wenn entlang dieser Richtung die Energie sehr, sehr langsam ansteigt, dann kann das Teilchen natürlich relativ weit vom Minimum weggehen entlang dieser Richtung. Es tut jetzt also so damit im Phasenraum ein relativ großes Volumen auskundschaften oder besetzen. Und wir haben ja gesehen, nicht wahr, dieses Volumen im klassischen Phasenraum, das gibt auch einen Anhaltspunkt dafür, wie viele quantenmechanische Zustände zugänglich sind. Nicht wahr? Wir haben angenommen, typischerweise, dass im Phasenraum ja ein quantenmechanischer Zustand ein Volumen h hoch 3 hat, wo also h eben die Planck'sche Konstante ist. Diese ganzen Ergebnisse, die wir jetzt erhalten haben, sind auch in Übereinstimmung mit dem sogenannten Äquipartitionstheorem, also immer im klassischen Limit, natürlich bei hohen Temperaturen. Und ja, wie kann man das sehen? Also zunächst mal sowieso die Translation, wissen wir, da hat klassisch auch jeder Translationsfreiheitsgrad hat ein halbes kBT Energie. Und da wir eben drei Richtungen haben für die Geschwindigkeiten Vx, Vy und Vz Komponente, haben wir dann im Endeffekt eben diese 3 halbe kBT, diesen Beitrag zur Energie. Ja, wie schaut es mit den Rotationen aus? Auch da, wenn ich mir den Hamiltonian anschaue, nicht wahr, habe ich quadratische Terme und ich weiß, ich kann eine Rotation um die x, y oder z-Achse machen. Und deshalb habe ich da ebenfalls wieder einen Beitrag von 3 kBT. Bei den Vibrationen, ja, wie schaut es da aus? Wenn ich die Schrödinger-Gleichung mir hinschreibe oder auch den klassischen Hamiltonian für eine Oszillation, dann habe ich 2 quadratische Terme, nicht wahr? Ich habe den quadratischen Term, der aus dem Impuls herkommt und den quadratischen Term, der aus dem Potential herkommt. Damit habe ich jetzt also jetzt 2 quadratische Terme und das bedeutet, dass eben deshalb jede Vibrationsmode einen Beitrag von kBT liefert. Ja, jede Mode, und wir wissen jetzt hier eher auch, dass ein Molekül, nicht wahr, das hat 3n, also wenn ich ein Molekül habe, das aus m Atomen besteht, dann hat dieses Molekül 3m-6 wirkliche Vibrationsmoden, und das heißt damit, also der Beitrag zur Energie von diesen ganzen Vibrationsmoden ist 3m-6 mal kBT, und dann natürlich, wenn ich n Moleküle davon habe, dann muss ich das noch mit n multiplizieren. Ja, ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch mit Ihnen diese Figur auf Seite 127 diskutieren. Und zwar zeigt die jetzt für ein typisches Molekül das Verhalten von dieser spezifischen Wärme, diesem CV. Ja, fangen wir an bei den tiefsten Temperaturen. Da hat jetzt hier dieses CV einen Wert von 3 halbe. Ja, wir würden ja vielleicht zunächst einmal noch, wie ich schon gesagt habe, erwarten, dass bei sehr tiefen Temperaturen das CV gegen 0 geht. Aber wir wissen ja schon, bei den Translationen ist der Abstand zwischen den quantenmechanischen Energieniveaus so extrem klein, dass man im Labor nicht zu einer Temperatur runtergehen kann, die tief genug wäre, um diesen Effekt zu sehen. Das heißt, bei jeder halbwegs vernünftigen Temperatur, also selbst bei wirklich extrem tiefen Temperaturen, fängt man da bereits an mit dem 3 halbe. Aber die anderen Anregungen, die Rotationen und Vibrationen, die liefern noch keinen Beitrag. Die sind sozusagen noch ausgefroren, weil eben KBT kleiner ist als der Abstand der Energieniveaus, die aus diesen Rotationen und Vibrationen herkommen. Dann stellt sich heraus, typischerweise als erstes angeregt werden dann die Vibrationen, weil eben deren Abstand, der Abstand der Energieniveaus da typischerweise eher klein ist. Und ja, dann kommt jetzt drauf an, das CV geht hoch. Ja, wie hoch geht es? Das hängt jetzt davon ab, was für ein Molekül wir haben. Sie sehen hier, geht das CV jetzt hoch von 3 halbe auf 5 halbe. Es geht also hoch um 2 mal 1 halb. Und wie wir gerade diskutiert haben, nicht weil jede Rotationsachse liefert einen Beitrag von 1 halb. Das bedeutet, in diesem Molekül gibt es zwei Rotationsachsen und nicht drei. Und das bedeutet natürlich, dass es dann ein Dimer sein muss. Weil wenn ein Dimer, nicht wahr, wenn ich eine Rotation mache, die um eine Achse, die durch die beiden Atome geht, ist es ja keine eigentliche Rotation. Das System ändert sich ja nicht. Ja, und dann, wenn man zu noch höheren Temperaturen geht, dann werden jetzt eben auch noch die Vibrationen angeregt. Und ja, wie da geht also das CV wieder hoch. Und wie hoch es geht, hängt jetzt auch eben vom Molekül ganz stark ab. Wir sehen, in diesem Fall geht es also hoch von 5 halbe auf 7 halbe. Es geht also wieder hoch um 1. Und wir haben ja gerade gesagt, jede Vibration liefert einen Beitrag von 1. Und das heißt, hier in diesem Molekül gibt es lediglich eine einzige Vibrationsfrequenz. Ja, und das ist in der Tat, das ist konsistent. Wir haben ja schon vorher gesagt, es muss sich hier um ein Dimer handeln. Und in einem Dimer habe ich natürlich nur eine einzige Vibrationsfrequenz. Ich habe also bloß diese Bond-Stretching-Mode, die da auftritt. Das bedeutet also, wenn ich so eine CV-Kurve habe, dann enthält die eigentlich sehr viel Information über die innere Struktur dieses Moleküls, aus dem das Gas besteht. Und man kann dann eben sozusagen, wenn man diese CV-Kurve hat, Rückschlüsse eben ziehen auf das Molekül.